Selten so gedacht. Systemische und hypnosystemische Konzepte im Dialog.
Band läuft. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer Spezialfolge des Podcasts Selten so gedacht.
Unser Special Guest.
Ich freue mich sehr, heute einen Gast zu haben in unserer Sendung, und zwar meinen lieben Kollegen Frank Busch. Herzlich willkommen, Frank.
Ja, danke, lieber Jürgen. Schön, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Absolut. Frank, wir haben heute ein sehr aufregendes, finde ich, großes Thema. Das Thema Achtsamkeit und systemische Beratung und wo es da vielleicht Zusammenhänge gibt. Ja. Und bin sehr gespannt darauf, mit dir in einen Dialog zu kommen. Aber als erstes würde ich dich total gerne einladen, dich unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht vorzustellen, ein bisschen was über deinen Hintergrund zu sagen, was du beruflich machst und was du sonst gerne noch von dir mitteilen möchtest.
Ja, danke. Beruflich Trainer, Berater, Coach, Organisationsentwickler, arbeite mit Menschen und Organisationen in einem Netzwerkverbund, den ich gegründet habe. Da sind wir so 25 Trainer, Beraterinnen, die eben viel für die Großen der deutschen, aber auch internationalen Wirtschaft unterwegs sind und ja, zu den unterschiedlichsten, hauptsächlich Führungsthemen. Und es macht eine Menge Spaß, weil ich immer selber sehr viel lerne. Ja. Genau. Und der Bezug vielleicht noch zu den Themen, die uns ja auch verbinden. Also ich habe eine hypnosystemische Ausbildung mal gemacht bei Gunter Schmidt. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Mhm. Und das war für mich sehr bedeutsam, habe da viel mitgenommen, viel gelernt, hat meine Coaching-Praxis sehr verändert und habe aber auch gemerkt, da gibt es irgendwie noch was ich brauche. Und habe dann später nochmal, ja, auch aus der eigenen Praxis raus, mich sehr mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt und dann eine Meditationslehrerausbildung gemacht und habe gemerkt, dass die beiden Themen sehr gut zusammenpassen. Und ja, das ist so ein bisschen Steckenpferd geworden auch. Aber ich möchte auch gleich dazu sagen, ich bin Praktiker, Pragmatiker. Also ich habe keinen Anspruch jetzt auch so ein bisschen als Disclaimer auch. Ich habe keinen Anspruch jetzt alles über Hypnosystemik zu wissen und ich habe keinen Anspruch auch alles über Achtsamkeit oder Buddhismus zu wissen. Aber ich kann ein bisschen berichten, je nachdem, was dich interessiert, über die Praxis, wie sich das auswirkt in der Arbeit mit den Klienten, Klientinnen.
Ja, sehr gern. Ich finde es einen guten Einstieg, den du da gerade schon aufmachst, nämlich die Frage nach der Praxis und die Auswirkungen für das Thema Beratung. Wir sind ja hier in einem Kontext mit dem Podcast unterwegs, wo es uns um systemische, hypnosystemische Konzepte geht, nicht nur, wie man heute zum Beispiel sieht, sondern auch über den Tellerrand des systemischen und auch hypnosystemischen Denkens hinauszuschauen. Und du hast gerade schon erwähnt, offenbar gibt es eine Relevanz für dich oder für Menschen, das Thema Achtsamkeit auch in beraterische Konzeptionen mit einzubauen. Wie würdest du diese Relevanz für dich beschreiben?
Also einmal ist die Erfahrung, dass ja viele Klienten, Klientinnen unter Druck stehen. Und dann suche ich natürlich zusammen mit ihnen erstmal eine Möglichkeit der Entlastung, erstmal eine Möglichkeit, in einen Zustand zu kommen, in dem ein fundamentales Nachdenken darüber, wie soll es denn jetzt weitergehen oder was ist die Lösung eines sogenannten Problems oder so, ne? In denen das überhaupt möglich ist. Und da merke ich, dass eben das zur Ruhe kommen, mal durchzuatmen, sehr, sehr nützlich ist, weil da plötzlich Dinge dann wahrgenommen werden, die vorher eben nicht so wahrgenommen werden. Also insofern gibt es bei mir mittlerweile fast keine Coaching Sitzung mehr ohne Achtsamkeitselemente. Und ich nenne das aber nicht immer so, weil es gibt natürlich auch Menschen, die kriegen beim Wort Meditation kriegen die Pickel. Ne? So. Ja. Aber wenn man eben so ganz niederschwellig sagt, Mensch, Sie kommen gerade von der Autobahn und haben sich im Nahverkehrskampf bewährt, ja, und ich habe auch noch ein paar Sachen gemacht. Lassen Sie uns doch mal ganz kurz eine Minute hinsetzen und mal durchatmen und mal überlegen, wozu sind wir heute hier? Und Sie machen das für sich, ich mache das für mich. Lassen Sie mal ganz einen kleinen Moment, wenn Sie wollen, können Sie auch die Augen zumachen. Und dann fängt man ganz anders an, als man vorher da war. Hat schon einen anderen Bewusstseinszustand irgendwo erreicht und hat es gar nicht gemerkt.
Ja. Ja, du sagtest gerade was Interessantes, dass offenbar Dinge in die Wahrnehmung kommen, während dieses Moments der Stille, also des Innehaltens, Dinge in die Wahrnehmung kommen, die vorher offenbar noch nicht wahrnehmbar waren oder unterhalb so einer bestimmten Schwelle. Also könnte man das so beschreiben, dass Achtsamkeit etwas damit zu tun hat, für innere Prozesse wacher zu werden, die zwar ohnehin schon da sind, aber irgendwie nicht ins Bewusstsein vordringen.
Ja, und es hat auch was zu tun eben mit diesem Thema Aufmerksamkeitslenkung. Ja, also ich lenke den Blick bewusst nach innen und frage mich, was ist denn da gerade? Und dann kann es natürlich, das ist nicht immer nur positiv, also dann kann das natürlich sein, dass ich feststelle, Mensch, ich bin doch sehr angespannt, ich bin doch sehr, vielleicht bin ich sogar, bringe ich eine Wut mit auf mein Thema oder auf mich oder auf meinen Chef oder so und nehme plötzlich Sachen wahr, die waren vorher eben unterschwellig da und ich habe sie nur so halb oder gar nicht wahrgenommen und plötzlich steigt da was auf und ich kann es wahrnehmen. Und es gibt ja so die Grundregel, dass nur das, was im Bewusstsein ist, auch zumindest kognitiv bearbeitbar ist. Also es gibt natürlich auch unbewusste Möglichkeiten zu arbeiten, aber wenn wir uns darüber unterhalten wollen, das verbalisieren wollen, dann muss es in irgendeiner Art und Weise bewusst sein und in Sprache übersetzt werden. Und dann muss es auf irgendeine Art und Weise eben ins Bewusstsein gelangt sein. Das ist jetzt nicht die einzige Art und Weise zu arbeiten. Ich halte auch sehr, sehr viel von körpertherapeutischen Verfahren, die ja eben sehr viel auch mit unbewussten Signalen arbeiten. Aber die klassische Coaching-Sitzung, wo wir eher eben fragend und explorierend unterwegs sind, da ist sehr günstig, ab und zu innezuhalten und ins Spüren zu kommen und zu gucken, Mensch, was ist denn da eigentlich ganz genau?
Ja, ich kann das nur bestätigen aus meiner Erfahrung, wenn ich mir zugestehe, als Coach oder als Supervisor in bestimmten kommunikativen Prozessen nur für einen kurzen Moment zu einer Stille oder zu einem Innehalten einzuladen, dass sich der Austausch anschließend, der kommunikative Austausch auch in der Gruppe oder auch zwischen mir und einem Klienten, einer Klientin, verändert. Also es bekommt eine neue Qualität, die vorher nicht da war. Und meinem Gefühl nach, das hatte ich in Supervisionseingangsrunden, hatte ich das schon, wenn ich am Anfang zur Stille eingeladen habe, bevor wir überhaupt in den Austausch gegangen sind, dass die Berichte der Menschen dann mein Gefühl nach tiefer waren oder mehr von sich preisgegeben haben oder irgendwie mehr aus ihrer Tiefe herausgesprochen haben. Das finde ich ein unmittelbares Ergebnis von einem kleinen Moment des Innehaltens.
Ich finde, Jürgen, du sagst da was ganz Wichtiges, weil manchmal so die Idee entsteht, die Klientinnen brauchen Achtsamkeit, damit die besser mit ihren Problemen dann, damit wir was anders wahrnehmen können, besser mit ihren Problemen zurechtkommen. Aber es ist genau das, finde ich, noch mal viel eher, was du gesagt hast. Wir bilden ja ein Beratungssystem und so wie ich, in welchem Bewusstseinszustand ich mich bringe, das hat sofort eine unmittelbare Rückkopplung. Und deswegen ist für mich Teil des Coaching-Gespräches ist es schon, selber zu meditieren, vorher schon, bevor wir uns zusammensetzen, selber schon zu gucken, was resoniert eigentlich bei mir? Oder was habe ich gerade an Themen, die mich vielleicht in den einen oder anderen Zustand bringen? Und ja, so geht's schon mal los. Ne?
Toll, toll. Du greifst gerade einen Aspekt auf, der mir in den letzten Wochen so bedeutsam geworden ist und ich jetzt eine starke Resonanz habe. Dazu würde ich gern uns ein Gespräch zur Verfügung stellen. Diese Idee, dass wir mit unseren Klienten, Klientinnen immer auch ein Beratungssystem kreieren, ist ja eine Idee aus der Systemtheorie mit dieser Vorstellung, wir haben die Kybernetik zweiter Ordnung, also wir haben nicht einen objektiven Beobachter, der eine objektivierbare Welt objektiv beschreiben kann, sondern in dem Moment, wie wir in kommunikative Prozesse eintreten, bilden wir gemeinsam schon wieder ein neues System sozusagen. Also braucht es auch Aufmerksamkeit auf die Frage, wie ist dieses Beratungssystem gestaltet, ne, diese zweite Ordnung. Und und wie du sagst, unser Bewusstsein, also das Bewusstsein von uns als Coaches, als Berater, ist ja ein elementarer Bestandteil dieses neu etablierten Systems. Und da kommt ein Gedanke vom Otto Scharmer, den ich sehr schätze, ins Spiel, der meinte, dass das möglicherweise ein Riesenproblem auch in unserer westlichen Gesellschaft ist, dass wir durch die starke Prägung durch die Naturwissenschaften in einem Bewusstsein gelandet sind, wo wir sozusagen ein objektives Beobachterbewusstsein glauben zu haben und da draußen ist die Welt, die wir beobachten können, vergessen aber darüber, dass unser Bewusstsein und die Welt ja beständig interagieren und miteinander vernetzt und miteinander zusammenhängen. Und er nennt es ja dann, wie wichtig ist es, den Bewusstseinsstrahl oder den Aufmerksamkeitsstrahl, die Aufmerksamkeit wieder auch zurück auf die Instanz zu legen, die in die Systeme hinein interveniert. Und das ist, glaube ich, genau das, was du gerade ausdrückst. Gell? Wir sind ein Instrument unserer Beratung und wir tragen dieses Instrument oder unseren Geist mit in die Beratung rein.
Absolut. Und da haben wir eben so in dieser Subjekt-Objekt-Beziehung haben wir oft die Idee, dass wir entweder Leidende sind, also wir erleiden was da draußen die Welt auf uns einspielt, oder wir sind Handelnde. Aber dieses, dass eben Erleben Sekunde für Sekunde erzeugt wird, und das ist eigentlich nicht so interessant ist, wie ist es jetzt echt wirklich? Und wer ist jetzt eigentlich schuld? Bin ich sozusagen schuld oder ist die Umwelt schuld oder so? Sondern das viel, viel interessanter ist, naja, wie ist das denn konstruiert? Was ist denn sozusagen, was tut meine Haltung, meine Art, mein Bewusstsein zu erzeugen zu dieser Gemengelage, was trägt die dazu bei? Ist hochspannend, finde ich.
Ja. Finde ich auch.
Ja, und so ist es eben, finde ich, ein gemeinsames Explorieren, was ist hilfreich für dich, lieber Klient, Klientin in der Situation, aber auch für mich. Ich brauche ja auch was von der Situation. Ne? Und so erzeugen wir eben dieses Beratungssystem auf eine Art und Weise, hoffentlich, die für uns beide gut ist. Aber es kann sich auch eben Sekunde für Sekunde ändern durch Anträge, die da sind. Meinetwegen, Mensch, du weißt es doch, sag mir doch, wie es geht zum Beispiel. Oder Mensch, ich kann eigentlich gar nichts machen. Ne? Also da sind immer sozusagen Anträge da, die diese Beziehung immer wieder verändern, und da sich bewusst zu sein, was passiert da jetzt, in sich hineinzuhorchen, wie fühle ich mich gerade, vielleicht bei naturwissenschaftlich objektiv unverändertem Herzschlag und Blutdruck, aber hat sich vielleicht trotzdem was verändert subjektiv, und das eben zu nutzen. Das zu nutzen, finde ich sehr, sehr hilfreich für unsere Beratungsarbeit.
Was wäre deine Vermutung, Frank? Jetzt ist ja das Thema Achtsamkeit inzwischen, wenn ich daran denke, vor 20 Jahren, wenn man meditiert hat, das durfte man ja kaum erzählen, so weil man es dann vielleicht gleich in der ESO-Ecke stand. Heute scheint es so ein bisschen in den Mainstream eingegangen zu sein. Oder was ist deine Vermutung? Was sind die gesellschaftlichen Hintergründe oder die historischen Hintergründe, dass ausgerechnet jetzt in diesem Zeitalter, wenn du so willst, das Thema Achtsamkeit immer mehr an Bedeutung gewinnt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da sind viele unterschiedliche Faktoren und da habe ich jetzt keinen Anspruch auf Umfänglichkeit, aber ich glaube, dass wir gerade auch, weil wir merken in den westlichen Gesellschaften, dass wir die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen haben, also dass da vieles eben auch nicht stimmt in unseren kapitalistischen, hochindividualisierten Gesellschaften, dass es da Fehlentwicklungen gibt. Gibt es umgekehrt dann auch ein Suchen und eine Offenheit, naja, wo gibt es denn noch andere Dinge, die vielleicht was entdeckt oder was beitragen, was bei uns ein blinder Fleck ist. Und da ist natürlich dieses Thema Gemeinschaft. Also jetzt ist egal, wo man es sozusagen nochmal fokussiert, vielleicht in dieser afrikanischen Philosophie des Ubuntu oder auch eben in asiatischen Gesellschaften, dieses Arbeiten in Gemeinschaft nochmal sehr, sehr viel stärker als bei uns. Oder das Thema, gibt es denn da sonst noch was? Natürlich klassischerweise bei uns die Domäne der Religion. Aber dass das auch sehr jenseits von Glaubenssystemen eine sehr menschliche, konkrete Erfahrung ist, die, wenn wir sie unterdrücken, bei dem uns dann was fehlt im Leben. Das ist auch was wir, ne? Also wenn so auf der einen Seite jeder Mensch ist eine Insel, haben wir erfahren, nee, das ist nicht günstig, wenn wir das übertreiben. Und auf der anderen Seite, wenn wir so tun, als gäbe es nichts, was uns nochmal mit etwas Größerem verbindet. Also irgendeine Art, egal wie ich das formuliere, irgendeine Art von Sinn, irgendeine Art von höherer Idee und ob es jetzt eine humanistische Idee ist oder irgendwas anderes, ist eigentlich völlig egal. Aber wenn wir beide Aspekte eben nicht haben, dann ist unsere Gesellschaft ärmer und auch meine individuelle Erfahrung ärmer. Und da glaube ich, das finden wir teilweise in dieser Achtsamkeitsbewegung, nenne ich es jetzt mal, es ist ja sehr, sehr, sozusagen sehr vielfältig, was da passiert. Und das, glaube ich, zwei Sehnsüchte, die damit ein Stück weit befriedigt werden, wenn ich nicht sagen, aber helfen bei der Suche, kann man sagen.
So interessant. Mir fällt gerade, während du gesprochen hast, kam diese schöne Unterscheidung von Ken Wilber mir in den Sinn, der benannt hat, dass wir leben, historisch gesehen, könnte man sagen, in der Postmoderne, wenn nicht in der Postpostmoderne. Und er benannt hat, dass die Ratio in unserem Geist, also der Verstand, der denkende Verstand, eine extreme sozusagen Überbetonung bekommen hat. Aus gutem Grund, historisch gesehen, auch als Reaktion auf Mittelalter, Aberglaube und dann eben die Aufklärung und wo der aufgeklärte Verstand eine immer wichtigere Rolle gespielt hat. Und gleichzeitig wir sehr deutlich benennt, und ich würde ihm zustimmen, und ich höre das ein Stückchen raus aus dem, was du sagst, dass es zwar wichtig ist, diesen Verstand zu haben und dass er enorm natürlich auch potentes Absolut. Werkzeug darstellt, und gleichzeitig offenbar diese ausschließliche Fixierung darauf, diese Überbetonung der Rationalität uns an anderen Stellen wiederum in Schwierigkeiten
Absolut.
Bringt.
Absolut. Also er hat es ja unter anderem eben mit diesen zwei Begriffen, mit Waking Up und Growing Up, hat das ja bezeichnet. Und dieses Thema Growing Up, was eher eben so diese das Heranwachsen, die psychologische Reife, kann man es nennen, die, ja, wo wir ja viel Erfahrung haben in der westlichen Psychologie, dass das aber nur eine Dimension ist und dass dieses Waking Up eben im Sinne von auch spirituellen, Aspekten oder Anbindung an Höheres oder Tendenzen des Erwachens, dass das eben eine Dimension ist, die in der klassischen, auch wissenschaftlichen Vorgehensweise eben nicht bedient wird und aber ein zutiefst menschliches Bedürfnis ist. Und da fehlt einfach was und das trägt er dazu, ja. Und wir sind irgendwo ein Stück weit auch mal dann, glaube ich, falsch abgebogen, ist vielleicht jetzt ein bisschen zu hart, aber durch Descartes eben, cogito ergo sum, da hat eben diese Überbetonung des Rationalen dazu geführt, ne, ist ja eben auch eine Aufmerksamkeitsfokussierung. Wir fokussieren uns auf das Rationale und dann in dem Moment ist vieles eben nicht mehr im Aufmerksamkeitsfokus und das ist sehr viel das Emotionale, das Körperliche, das Seelische, das dann nicht mehr so im Fokus ist und das wir aber schmerzlich vermissen.
Ja. Und da passt wieder diese Aussage, genau, aus dem hypnosystemischen Denken gut dazu. Erlebte Realität entsteht durch unsere Art und Weise der Aufmerksamkeitsfokussierung. Und welche Realität erschaffen wir für uns selbst, aber auch für die Welt, wenn unsere Aufmerksamkeit beständig im Mentalen hängt, der Körper ausgeklammert wird zu großen Teilen, die Emotionen, das Seelische, ne, die Tiefen unseres Seins
auch. Und die Unterscheidung, die gibt es eben in den buddhistischen Traditionen nicht so. Da gibt es ja eben die Idee, eben Heart-Mind immer zusammenzudenken. Also Geist und Herz. Und selbst wenn man es jetzt eben begrifflich auseinanderhält, um das irgendwie unterscheiden zu können oder damit arbeiten zu können, wird es aber zusammen gedacht. Ja, und ich kann bei mir sagen, wie jetzt von meiner persönlichen Praxis her, dass natürlich in der Meditation für mich auch interessant ist, dieses zur Ruhe kommen, den Blick nach innen wenden, Dinge wahrnehmen, die man vorher nicht wahrgenommen hat. Aber, und das würde ich bei mir jetzt persönlich den größeren Teil sagen, ist es viel, viel wesentlicher als die Herzensbildung. Also das Thema liebevolle Güte, Freundlichkeit gegenüber sich selbst und anderen. Wie kann ich mehr Liebe in die Welt bringen? Ja, dass es eine Herzensfrage ist. Das ist für mich in der Praxis noch mal viel entscheidender als dieser Konzentrationsaspekt. Man hat es ja im Buddhismus eben oft über diese beiden Aspekte Shamatha und Vipassana. Shamatha eben so dieser Konzentrationsaspekt und Vipassana eher so dieser tiefe Einsichtsaspekt. Da kann ich sagen, dass für mich eben mit dem Herzen Einsichten zu erlangen, dass das ein besonders wichtiger Aspekt ist, der Achtsamkeit.
Ja, aber ich würde so schön gerne aufgreifen, was du sagst, und vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal einen Gedanken reinbringen, weil wir jetzt so ein Stück beim Buddhismus auch gelandet sind, was ich toll finde. Und gleichzeitig mir eine kleine Geschichte einfällt. Ein Klient neulich bei mir, ich habe so einen kleinen Buddha in meiner Beratungspraxis stehen, der mich eben an das Thema Achtsamkeit erinnert. Ja, genau. Und er kam dann so rein und dann hat er mich gefragt, ob ich Buddhist wäre. Und dann habe ich gesagt, nee, das würde ich nicht so sagen. Und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und mir ist in dem Moment bewusst geworden, dass ich den Buddhismus nie als Religion verstanden habe, sondern ich weiß gar nicht, von wem diese Aussage kommt, aber mich hat sie sehr beeindruckt, dass eigentlich der Buddhismus eher eine Wissenschaft des Geistes ist als eine Religion. Also sicherlich hat er an bestimmten Stellen so dogmatische Glaubensaspekte ausgeprägt, wie das ja bei uns im Christentum auch der Fall war. Aber was mir gut gefällt, ist, dass es offenbar, dass der Buddhismus weniger darüber spricht, was man zu glauben hat, um irgendwie ein guter Mensch zu sein, sondern dass er einem konkrete Vorschläge macht, seinen eigenen Geist zu erforschen. Und so höre ich dich auch gerade mit Vipassana und so weiter, sind offenbar, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erläutern, offenbar Werkzeuge, um den eigenen Geist zu untersuchen oder irgendwie zu erkunden.
Ja, Jürgen, das finde ich einen total wichtigen Aspekt. Ich würde mich auch übrigens nicht als Buddhist beschreiben. Also das ist eben interessant, ne? So würde sagen, da ist man in einer bestimmten Kategorie dann. Das, was mich am Buddhismus oder buddhistischen Ideen, kann ich vielleicht lieber sagen, fasziniert, ist eben dieses Empirische. Buddha hat ja selber gesagt, ihr müsst mir gar nichts glauben. Na, guckt einfach mal, ist das für euch so oder nicht? Das ist eine zutiefst wissenschaftliche Aussage. Also kannst du es verifizieren. Wenn du dich hinsetzt und du machst die Augen zu und du konzentrierst dich auf deine Atmung, wird deine Gedankentätigkeit weniger? Ja oder nein? Ja? Und was hast du für eine Theorie, woran das liegt? Und kannst du die Erfahrung wiederholen? Das ist eine zutiefst wissenschaftliche Vorgehensweise, empirische Vorgehensweise, das ist wunderbar. Ja. Und ich würde es eben auch so sehen. Ich würde es nicht als so stark als Glaubenssystem sehen, sondern weil immer gesagt wird, nee, guck einfach, wie du persönlich eben das für dich nutzen kannst. Und es gibt ja auch viele, viele Menschen, die das exploriert haben. Also Jack Kornfield, einer meiner Lehrer, der ist ja auch Psychotherapeut, der hat das eben sehr genau untersucht. Wo gibt es denn Elemente in der buddhistischen Psychologie, wie er es nennt, und in der westlichen Psychologie, die sich ähnlich sind, aber auch Unterschiede. Thich Nhat Hanh hat da auch ein Buch drüber geschrieben. Also es gibt eben viele, die gemerkt haben, nee, da gibt's schon in der Vorgehensweise zwischen der traditionellen Psychologie und dem Buddhismus, in der Art und Weise, wie er mit dem Innenleben umgeht, da gibt es Ähnlichkeiten. Und das ist natürlich super interessant.
Ja. Ja, du hast gerade mit dem Jack Kornfield einen Namen genannt, der bei mir immer zu einem bestimmten Zitat führt, weil mir das extrem wichtig geworden ist und weil das vielleicht auch so ein Stückchen eine Klammer um das herum ist, worüber wir gerade so sprechen. Von ihm kommt das Zitat, meines Wissens nach, der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Ja, und da sind wir wieder bei dieser interessanten Idee, wenn wir so stark den Verstand überbewertet haben und in der historischen Entwicklung sicherlich total richtig und auch gut, weil immerhin hat die Aufklärung uns Demokratie gebracht und Gleichstellung und Abschaffung von Sklaverei und so weiter und so fort. Und doch, dass eben diese eine Seite in unserem Wesen eine zu große Bedeutung bekommt. Und dann wäre es aber spannend, also wenn sozusagen der Verstand nur ein Diener ist, dann wäre ja eine spannende Frage, ja, wer ist denn dann der Herr? Ja, oder die Herrin.
Schön.
Ja, welche Instanz in uns könnte das sein? Und was meint ein Wilber zum Beispiel damit, wenn er von Transrationalität spricht, als das, was unsere Gesellschaft braucht?
Ja, schön.
Was sind deine Gedanken dazu, ja, Frank?
Das ist sehr spannend, eben zu gucken, was ist da sonst noch? Und du hast schon das Seitenmodell, hast du schon praktisch implizit da reingebracht. Und es ist natürlich wirklicherweise, gibt's da Spieler im Verborgenen, die vielleicht eher leise sind, eher so im Hintergrund wirken oder sich vielleicht zaghaft mal melden, aber eben von dem sehr scharfen, starken Verstand auch ein Stück weit in Schach gehalten werden. Mal ein praktisches Beispiel also eine Klientin, CFO, sehr erfolgreich im Unternehmen, Mutter da auch erfolgreich, ja, natürlich aber auch sehr belastet. Performance-Bolzen, würde sie selber auch unterschreiben, ja, so. Und damit mitbringend, und das hat sie auch erfolgreich gemacht, eben eine gewisse Härte auch, eben im Erreichen von Zielen, aber auch gegen sich selber. Und dann merkt sie schon ab und zu im Außen, dass das nicht immer zielführend ist. Dass eben, wenn ich mit Menschen gut zusammenarbeiten will, dass es eben nicht immer darum geht, eben sich durchzusetzen und sehr hart zu sein auch. Und dann kann man jetzt dran arbeiten auf der Verhaltensebene. Na, wie kannst du denn nochmal einen anderen Umgang ausprobieren mit den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest? Oder man kann eben explorieren, was dieses Thema Selbstliebe bedeuten könnte. Nach der Idee, wenn ich selber zu mir weniger hart bin, dann kann ich vielleicht auch weniger hart sein zu anderen. Und das ist genau das, was, finde ich, diese Jack Kornfield nennt es ja die Weisheit des Herzens, was eben diese Herzensqualität nochmal in den Prozess einbringt. Und da kann man viel drüber nachdenken, aber es geht eigentlich eher darum, das zu spüren, was das für eine andere Qualität dann bringt.
Ja, so schön, wie du das beschreibst. Es eröffnet mir auch nochmal eine ganz neue Dimension davon, was Transrationalität bedeuten könnte. Unter anderem eine stärkere Einbeziehung unseres Herzens, ja, unserer Herzqualität, unserer Mitgefühlqualität, ja, und am Ende natürlich unseren Körper und alles, was da mit dazu gehört.
Ja, mir ist da eine Sache total wichtig. Also ich bin hundertprozentig da auf deiner Wellenlänge. Was aber auch teilweise passiert, und du hast es eben schon so ein bisschen gesagt, dass das nicht deine Idee ist, was aber manchmal so, ich vergleiche es mit einem Pendelausschlag. Das schlägt manchmal das Pendel extrem in die andere Seite aus und das gesagt dann, naja, also ich muss das spüren, ich muss sozusagen guten Zugang zu meinen Gefühlen haben und der Kopf, der ist ja sowieso sozusagen, was der macht, das ist ja nur eine Illusion oder eine Konstruktion oder nur eine Chimäre oder je nachdem, wie man es eben bezeichnen möchte. Und du hast selbst schon gesagt, es ist ein fantastisches Instrument, das wir haben und das, was der Geist macht, das ist unglaublich, was da an Leistungen vollbracht wird. Und es ist gleichzeitig nicht die ganze Geschichte. Und wie oft im Buddhismus natürlich der mittlere Weg, wie oft ist es eben so dazwischen irgendwas oder beide Welten können voneinander lernen. Wenn wir das Rationale übertrieben haben, dann brauchen wir eben so ein bisschen Transrationalität. Aber eben sozusagen nur in das Thema zu gehen, nur die Gefühle sind real und das sehen wir ja auch teilweise, ja, nee, ich spüre das nicht, also hat das keine Stichhaltigkeit, Argumente zählen plötzlich nicht mehr, postfaktisches Zeitalter wird es ja auch manchmal beschrieben damit. Das ist auch gefährlich, weil das sozusagen die Errungenschaft und auch das Potenzial auch zur Reduktion von Leiden in der Welt, das wird da eben dann verkannt auch.
Absolut. Und dann greife ich den Ball auf, den du mir dazu spielst. Deswegen spricht der Wilbur auch von einem großen Unterschied zwischen Transrationalität und Prärationalität. Also das, ja, schön. Er kritisiert das zum Teil sehr heftig, dass wir auch gesellschaftliche Strömungen haben von Menschen, die das durchaus erkennen, dass wir in einer zu starken Fixierung des Rationalen gelandet sind, die aber dann ins Prärationale gehen und den Verstand dann verteufeln. Das ist nicht meine Rede hier, sondern es geht um die Frage, wie können wir den Verstand auf eine Weise integrieren und erkennen, dass es noch wesentlich mehr Teile unseres Seins gibt, noch wesentlich mehr sozusagen Räume gibt unseres Seins und den Verstand dabei mitnehmen als wichtiges Werkzeug auf dieser Reise.
Schön. Das ist ein schönes Bild, ein Reisebegleiter. Ja, also die Reise machen wir zusammen, nicht irgendwie getrennt.
Ja. Nicht in der Verteufelung, ne? Ja. Frank, du hattest gerade schon so schön angefangen, ein Beispiel zu nennen für die Wirkweise von Achtsamkeitsideen in der Beratung, im Coaching. Du hast gerade eine Klientin von dir genannt. Und das ist eine Frage, die ich, und weil du das auch so unser Gespräch so ein bisschen so eingeläutet hast, du bist eher so ein Pragmatiker und suchst nach Erfahrungen da auch. Für unsere Hörerinnen und Hörer, was denkst du, was könnte eine wichtige Implikation des Thema Achtsamkeit im systemischen Coaching haben, oder in der Beratung ganz allgemein gesprochen? Wo erlebst du die Wirksamkeit oder hast Erfahrungen schon gesammelt? Auch vielleicht in Organisationen oder mit Teams, mit Einzelpersonen, wo du sagst, hey, hier hat das Thema Achtsamkeit wirklich eine hohe Relevanz gezeigt.
Ja, ich glaube, dass das einen großen Unterschied machen kann in dem, was ich als Berater nochmal in dieses Beratungssystem mit einbringe an unterschiedlichen Perspektivmöglichkeiten. Also wir co-konstruieren ja mit unserem Klient, Klientin alternative Realitäten, Optionen. Nicht mit der Idee, ich weiß, was richtig ist, sondern mit der Idee, guck doch mal, probier doch mal aus, was eben für dich im Hinblick auf dein Wofür eher zielführend ist oder nicht. Und da kann ein Berater, Beraterin, kann ein limitierender Faktor sein, indem man eben bestimmte Dinge auch nicht zulässt oder nicht im Erfahrungsraum hat. Ich sag mal ein Beispiel zwischen meinem früheren Selbst und meinem heutigen Selbst. Also Fall, den ich relativ häufig habe. Ich habe viele mittelalterliche weiße Männer als Klienten, so wie mich. Ja. Und da habe ich zunehmend auch als Thema, naja, es geht ich bin erfolgreich und in meiner Karriere geht es aber nicht weiter. Und jetzt bin ich zweimal überholt worden von jungdynamischen, erfolgreichen Frauen. Und ich habe so das Gefühl, es geht für mich nicht weiter. Und da gibt es entweder eine tiefe Wut oder tiefe Trauer auch als erstes Mal. Das ist so ungerecht, weil ich doch eigentlich der Erfahrene bin und hier noch was beizutragen habe. Und früher, ne, wenn man es so unter diesem Label Karrierecoaching, da wäre es vielleicht eher in die Richtung gegangen, ja, was gibt's denn jetzt für Alternativen, worauf können Sie sich denn konzentrieren und so, ne, da hätte ich vielleicht sozusagen in diese Richtung gefragt. Und seitdem ich mich stärker mit dem Thema Achtsamkeit beschäftige, ist so ein grundsätzliches Prinzip, sich erstmal dem hinzuwenden, was ist. Also was ist jetzt eigentlich gerade und es nicht wegzudrücken, nicht wegzumachen, sondern sich dem zuzuwenden. Aus der Idee natürlich, dass wenn ich versuche, es wegzudrücken, kommt sowieso nur wieder und wahrscheinlich stärker und ich kann auch nicht mitarbeiten. Und dieses erstmal überhaupt zu realisieren, Mensch, da ist Trauer, da ist einfach auch eine Traurigkeit da. Und da mal nicht sofort eben das einzutüten, sondern ein Stück weit dazu, weil es ist ein Grundprinzip der Achtsamkeit, sich dem zuzuwenden, was ist, ob es jetzt eine positive, also als positiv bewertete Erfahrung oder als negativ bewertete Erfahrung ist, ganz egal, erstmal dem zuzuwenden, was ist. Und dann diese Beziehung zu erforschen, die ich zu diesem Phänomen, ich bin jetzt hier überrollt worden oder übergangen worden. Bezeichnung ist ja auch schon immer total interessant, ne? Sagt der Gunther auch immer. Also diese Beziehung zu erforschen. Und kann ich möchte ich das gerne so beibehalten auch oder kann ich dann irgendwie auch mal was öffnen in Richtung loslassen oder ähnliches, was oft eben ein langer Weg ist. Ne? Das hört sich jetzt so schnell an, naja, wendet sich dem zu und dann kann man es zack loslassen. So ist es nicht sozusagen, sondern es geht eben wirklich darum, um dieses Dabeibleiben, Beziehung erforschen und lange Zeit das auch ein Stück weit eben auch dabei zu bleiben und auch das Unangenehme nicht so schnell wegzumachen, was ja eine häufige Tendenz, also erkenne ich bei mir auch, ne?
Ja, und dieser Punkt scheint mir total relevant für das Thema Beratung zu sein, Frank, wenn du den so ins Spiel bringst. Nämlich die Idee, dass Menschen mit Zielen in die Beratung kommen, die häufig schon ein Teil des Problemmusters geworden sind. Also ich komme mit dem Ziel, etwas Bestimmtes loshaben zu wollen, ne? Eine bestimmte Empfindung oder eine bestimmte Wahrnehmung in mir selbst, nehmen wir diese Trauer zum Beispiel, diese Wut, die du gerade ein bisschen skizziert hast, eines Klienten. Und jetzt bringe ich dieses Ziel, ach, ich möchte irgendwie darüber hinweggehen und irgendwas anderes erleben, bringe ich dieses Ziel mit in die Beratung und wir als Berater sind möglicherweise verführt, uns diesem Ziel anzuschließen. Und im Grunde genommen höre ich dich so, dass durch das Thema Achtsamkeit vielleicht auch ein Ideenspiel kommt, zu sagen, Moment mal, vielleicht ist an dem Ziel schon etwas schwierig, nämlich etwas Bestimmtes loshaben zu wollen, statt zu gucken, was hat denn das eigentlich für tiefere Wurzeln oder was steckt vielleicht auch am Ende für eine Botschaft, eine wichtige Botschaft drin für den Menschen, ne, der diese Empfindungen hat, also den Raum erstmal zu öffnen.
Das ist super spannend. Also man kann sagen, es werden ja eben gegenseitige Anträge in diesem Beratungssystem, von dem wir gesprochen haben, ja, in diesem Beratungssystem werden gegenseitige Anträge gemacht der Aufmerksamkeitsfokussierung. Da kann man sagen, und die Klienten machen das mit uns natürlich auch. Ja. Gunther hat mal gesagt, ja, die hypnotisieren uns auch ständig. Ne? Also wir werden versucht, eben in dieses Konstruktionssystem eben mit werden versucht, da reingesaugt auf irgendeine Art und Weise zu werden. Und dann ist wirklich noch mal eine andere Qualität. Ja, das könnte ich jetzt tun, oder kaufe ich eben einige Sachen mir ein damit, oder einen Schritt zurück zu treten. Und das ist ja ein Grundprinzip auch in der Achtsamkeit-Meditation, eben ein Stück auch Distanz zu finden, ein Stück zu beobachten, Beobachter zu werden von dem, was da ist, und dann zu merken, Mensch, guck mal, da gibt es jetzt ein System, das auch vielleicht sogar eine Attraktivität hat für mich. Und da gibt es vielleicht auch eine Tendenz der Verbrüderung in dem Sinne, ja, Mensch, ne, da gibt es jetzt Streicheleinheiten, dir geht es auch ganz schlecht so in die Richtung. Ne? Und dann sind eben ganz viele Sachen in diesem Moment nicht in der Aufmerksamkeit. Nämlich das, was vielleicht eben mit den Gefühlen zusammenhängt, was vielleicht eben mit Chancen zusammenhängt, was vielleicht eben mit ganz wilden Betrachtungsweisen zusammen, die im Moment nicht eben im System sind.
Ja. Wenn ich dir so zuhöre und das Gespräch, wie es in mir resoniert, taucht gerade so ein Gedanke in mir auf, Achtsamkeit für die Dinge zu erlangen, die eben ohnehin da sind, ja? Also die wahrnehmen, was ist, wie du es vorhin genannt hast. Und gleichzeitig scheint es offenbar eine Tendenz in unserem Geist zu geben, die Dinge, die da sind, zu negieren oder vor denen davonzulaufen oder sie nicht eben wahrnehmen zu wollen. Und Achtsamkeit könnte wie so ein ausgleichender Faktor davon sein.
Ja, das finde ich einen sehr, sehr spannenden Gedanken, den du da reinbringst. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber irgendwer hat mal gesagt, ich entscheide mich im Zweifel, entscheide ich mich für das, was ist, und damit für das Leben. Und das fand ich so schön, ja, sich klar zu machen, dass wenn wir uns mit dem beschäftigen, was nicht ist, nämlich irgendwelche Sachen, die vielleicht wir gerne hätten, aber die halt einfach nicht da sind oder so, dann ist es nicht das Leben in diesem Moment, sondern das Leben ist die vielleicht leidvolle, aber auch vielleicht freudvolle Erfahrung in diesem Moment. Das ist das Leben im Moment. Und insofern ist natürlich das dieses Aufwachen, da ist eben nicht sozusagen blind durchs Leben zu gehen, sondern zu merken, Mensch, was ist denn hier, wie ist denn das Leben gerade so in all seinen Facetten,
ja. Ja. Und da taucht, ich wollte dich nicht unterbrechen, ja, Frank. Ich hoffe, nein, fast. Und da taucht, finde ich, ein ganz interessantes Spannungsfeld auf, wenn ich wieder das an die Beratung anbinde. Gell? Weil Menschen zu uns kommen, Organisationen, Teams kommen zu uns, die bestimmte Ziele haben, ne? die zum Teil ihnen vorgeschrieben werden, die Performance zu leisten, wirtschaftliche Ziele zu erfüllen. Und Menschen kommen mit Zielen in die Beratung, möglicherweise mit Zielen, die eben schon ein Weggehen von dem, was ist, beinhalten. Und gleichzeitig gilt es ja wieder, ne, diese Spannung auszubalancieren. Und da meine ganz konkrete Frage, wie würdest du beschreiben, wie gelingt es dir, diese beiden Pole der Zielorientierung, die aus meiner Sicht eine gewisse Legitimität hat, ne, gerade im Businessbereich, die Leute wollen ihre Firma irgendwie in einen sicheren Hafen bringen, denen geht's gerade nicht gut, also stellen sie Ziele auf, zu denen sie hinsteuern wollen. Und gleichzeitig genau dieser Aspekt, den wir gerade besprechen, nämlich dieses, Mensch, wenn Ziele zu schnell fokussiert werden, dann übergehen wir das, was ist, und damit vielleicht auch wichtige Hinweise, ne, in unserem System, in unserem Team, in unserer Organisation. Wie gehst du in diesem Spannungsfeld als Berater vor? Was sind da deine Leitlinien?
Ja, das hat jetzt für mich zwei Komponenten. Einmal von dem, was du sagst, zur Vorgehensweise oder den Leitlinien. Und dann hat es aber auch eine persönliche Komponente. Und von der Vorgehensweise ist es so, dass, finde ich, wenn ein Bewusstsein da ist, dass jedes Setzen eines Zieles automatisch, weil es ist ja Aufmerksamkeitslenkung, ist klar, automatisch bedeutet, dass wir andere Sachen nicht im Blick haben. Und das kann eine bewusste Entscheidung sein, oft ist es aber eine unbewusste. Also das Auslassen, das Weglassen ist oft eine unbewusste Entscheidung oder was eben nicht im Bild ist, dass eben bestimmte Auswirkungen es im Miteinander hat, wenn man meinetwegen den KPI-Umsatz treibt. Da werden bestimmte Sachen eben nicht so genau angeguckt. Und von daher ist sozusagen in der Vorgehensweise ist es so, dass es eben darum geht, den Blick auszuweiten. Und dann im Bewusstsein dessen, was ist oder der Gesamtheit, wie es sich darstellt, dann eben nochmal zu überprüfen, passt das Ziel im Sinne einer Ganzheitlichkeit. Und das haben wir eben oft nicht gemacht, deswegen haben wir ja die ganzen Probleme im Bereich Nachhaltigkeit zum Beispiel, weil wir das oft nicht machen, weil eben Entscheidungen zu eng sind eigentlich, Ziele zu eng sind, nicht ausbalanciert sind, und dann kriegen wir ein Problem. Und das zu überprüfen im Prozess, ob das jetzt im Persönlichen ist, von persönlichen Herausforderungen oder von unternehmerischen Herausforderungen. Aber es geht immer darum, nochmal den Blick zu weiten, zu gucken, wenn ich mir das ganzheitlich angucke, hat dann das Ziel immer noch eine Attraktivität insgesamt oder eine Angemessenheit, die es haben sollte. Das ist so die von der Vorgehensweise. Und eine persönliche Komponente hat es auch, weil nämlich manchmal eben Ziele sichtbar werden, wo sich mir die Nackenhaare sträuben. Ja, also ich hatte mal einen Klienten, der hat gesagt, ja, also ich habe so Probleme, Herr Busch, ich habe so Probleme mit meinem Team. Wissen Sie, Sie müssen ja als Krieger müssen Sie so stark sein, als Feldherr, hat er gesagt. Als Feldherr müssen Sie so stark sein, dass Sie den stärksten Krieger in Ihrem Team umhauen können. Ja. Ja. Da muss man auch, erstmal tief durchatmen. Und dann ist natürlich für mich wichtig, von der Haltung her erstmal natürlich nicht in eine Abwertung zu gehen. Aber da merke ich natürlich auch, dass das bei mir ganz, ganz viel anspringt. An Dingen, die ich mit meinem Wertekostüm eben nicht gut vereinbaren kann. Und da zu gucken, naja, was hat denn jetzt diese Aussage im Beratungssystem eben für eine Auswirkung? Und auf welche Art und Weise kann ich denn hier überhaupt noch hilfreich und wirkungsvoll sein? Und das ist spannend. Also es ist immer spannend, deswegen liebe ich den Beruf so, weil es uns immer an die Grenzen bringt auch, weil wir so viel lernen dürfen dabei.
Ja. Ja, Frank, ich dachte gerade, wir hatten uns bevor wir das Gespräch angefangen haben, darüber verständigt, ob wir vielleicht auch mal eine kleine Achtsamkeitspause einlegen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt ein guter Moment wäre. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder ins Off, halten die Aufnahme an, gehen mal kurz in die Stille miteinander und gucken dann, ob wir und was wir noch dazustellen könnten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der erste Teil unseres Spezialpodcasts
zum Thema Achtsamkeit in der systemischen Beratung mit unserem lieben Kollegen und Special Guest Frank Busch. Und in Kürze wird der zweite Teil folgen, in dem wir das Thema noch ein wenig vertiefen werden. Wir würden uns riesig freuen, wenn wir dich ein wenig neugierig machen konnten und du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn es heißt, selten so gedacht.
Last but not least.
Sufi sein bedeutet, den Kopf von allem leer machen, von eingebildeten Wahrheiten, Vorurteilen, Bedingungen und kommen lassen, was kommt. Abu Said.